liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder hier beim Sternentor. Ja, mit mir, ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr mich von meinem anderen Serienpodcast Erfolge und auch dabei ist
der Thomas und ihr kennt mich vielleicht auch von der Dritten Macht und diversen anderen kleineren Podcasts, bei denen ich öfter mal zu Gast bin.
Wie ihr vielleicht hört, weiß ich nicht, ob man den Unterschied merkt, aber ich habe jetzt auch ein anderes Mikrofon. Ja, mal gucken, wie es damit so läuft.
Ja, es klingt ein bisschen besser. Ich merke nicht den Riesenunterschied, aber vielleicht beim Schneiden. Oder?
Genau, denke ich auch. Da merkt man vielleicht noch, dass es authentischer ist oder die Zischlaute.
Das hast du eigentlich falsch gesagt. Du hast es dir natürlich nicht gekauft. Wir haben ja jetzt, wenn ihr diese Folge hört, nach Weihnachten. Das lag natürlich original verpackt vom Weihnachtsmann unterm Baum.
So wird es gewesen sein. Ja, ich finde auch immer, man hat dieses Zeitparadoxon. Man nimmt es auf, schneidet und dann ist die Zeit vergangen und das ist alles so.
Ja, ist uns ja bei der letzten Folge ja auch passiert. Ja. Da mussten wir ja noch ein bisschen beisteuern.
Genau, aber finde ich nicht schlimm. Ist ja, Fehler sind authentisch, ne? Ist ja nicht perfekt alles.
Hätten wir das jetzt nicht erwähnt, hätte das keiner mitgekommen.
Ach Mist, vielleicht schneide ich es raus. Das wird eine Überraschung, ne? Wie immer, zuerst zum Feedback. Dieses Mal ist es nur eine Sache. Und zwar, ich wurde von einem Hörer in eine Telegram-Gruppe eingeladen. Keine Angst, ne? Es ist eine Stargate-Gruppe. Ja, und da habe ich ihm auch gesagt, ja, hier, dass wir einen Podcast haben. Dann hat jemand Feedback gegeben und ich habe auch gefragt, ob ich das so mit Namen nennen darf, weil das ist nochmal, finde ich, etwas anderes, wenn man das irgendwie über einen Messenger macht. Die Person geht ja nicht davon aus, dass man das jetzt auch öffentlich das Feedback so nennt.
Ja, das zum einen. Ja. Und bei Telegram, wenn du dann den Handle vorliest, dann kann die ja auch jeder kontaktieren. Das ist natürlich dann, also den Namen, der dahinter steckt, ist ja egal, ne? Wenn der eine Thomas heißt oder Andreas oder Horst, ist ja scheißegal, solange man jetzt nicht unbedingt den Handle nimmt. Das könnte ja jeder beliebige Horst, Andreas, Thomas oder wer auch immer sein.
Aber er hat es so mir die Freigabe gegeben, deshalb lese ich das jetzt einfach mal kurz vor. Und zwar ist das Feedback von Matthias Schäfer. Er schrieb, ihr rennt da sehr schnell durch. Klingt manchmal sehr abgehackt und vielleicht nicht die ganze Episode Wort für Wort nachsprechen. Ich mag ja Podcasts, in denen die Lieblingsserie etwas gerissen wird. Macht ihr ja teilweise auch, schreibt er dann noch in Klammern. Und Stargate schreit halt so dermaßen nach 90er Jahre, dass es in der Retrospektive viel zu zerreißen gibt. Ich habe Stargate zuletzt vor 10 Jahren gesehen. Wenn ich es schaffe, mache ich synchron zu eurem Podcast einen Rewatch.
Ja, das mit dem Wort wörtlich machen wir ja schon lange nicht mehr. Also
vielen Dank für das Feedback nochmal. Genau, hatte ich ja auch schon dann dir per Telegram geantwortet. Ja,
Schon mit vorne angefangen haben. Ne? Da ist das natürlich so.
Ja, auf einen Punkt würde ich gerne nochmal eingehen, das mit dem Nacherzählen der Szene. Ich sehe es ähnlich, da könnte man noch etwas dran ändern. Also ich hatte mir gedacht, vielleicht könnte man eine Umfrage irgendwie machen, wie denn die Hörerinnen und Hörer das möchten, weil man muss das jetzt, ob man den Inhalt eben eher kurz so beschreibt und dann nicht so viel die Dialoge noch mit reinnimmt, sondern eben nur den Kontext, was da passiert. Aber da würden wir uns eben nach euch Hörerinnen und Hörern richten, würde ich vorschlagen, oder?
Ja, ich denke mal, wir haben eine gute Mischung aktuell. Ne? Also vor allem, das war ja wirklich am Anfang, dass du ja auch wirklich jeden Dialog einzeln. Aber ich bin auch jemand, ich fasse dann mal zusammen oder ne, ich habe den englischen Text, der noch was anderes ist als der deutsche. Also ich denke mal, Das ist okay.
Mal gucken, wie sich das
entwickelt. Sonst wäre das ja anderen Hörern auch aufgefallen. Also von wegen, wie gesagt, er wird mit dem Rewatch vorne angefangen haben. Da hatten wir sowas auch schon mal als Feedback bekommen. Das ist mittlerweile nicht mehr so schlimm, ganz so schlimm. Also ist es weniger geworden.
Das stimmt im Vergleich zu zuvor. Ja, dann gab es ja die Meldung von dieser Visual Entertainment Inc. Die bringen wohl Stargate auf Blu-ray raus. Weiß ich nicht, wie sich das dann darstellen wird. Natürlich erstmal in Kanada und den USA wegen dem.
Ja, kann man ja auch schon bestellen bei denen auf der Webseite.
Genau, wegen dem Region Lock, aber ja, also ich habe da noch
mal nachgedacht. Wobei die es nicht unbedingt gibt, ne? Also von wegen die Blu-Rays, also bei DVDs war das ja gang und gäbe. Bei Blu-Rays gibt es ja 3 Zonen über die Welt verteilt. Es ist eher unüblich heutzutage bei Blu-Rays einen Region-Code da drauf zu machen. Das gibt es. Okay. Da habe ich mich zum Beispiel bei dieser komischen Star Trek-Doku von Deep Space Nine habe ich mich sehr, sehr geärgert, weil sie es in mehreren Durchläufen nicht hinbekommen haben, mir das digital zu liefern. Ich habe das nämlich gebackt. Und dann habe ich mir die Blu-Ray bestellt, weil sie dafür auch zu doof waren. Und dann war das natürlich prompt ein Region. Aber eher unüblich.
Okay.
Bei Blu-Rays jedenfalls.
Ich habe dann nämlich nochmal auf Twitter hier stargateproject.de angehauen, ob die da Infos haben oder so, und die meinen, ja, man soll erstmal vorsichtig sein, weil es kann sein, so nach dem Motto, dass die halt die Lizenz irgendwie im Lotto oder so gewonnen haben oder so eine Nebenlizenz haben. Das heißt, es könnte sein, dass die einfach nur die DVDs irgendwie auf Blu-ray bringen, ohne dass es halt hochskaliert wurde, und das macht dann ja auch keinen Sinn. Und im Cover, das Stargate sah auch nicht so original aus. Deshalb, naja, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Unboxing von einem, der das da gekauft hat, auf YouTube. Dann könnte man da noch mehr zu sagen. Aber jetzt ist erstmal die Meldung, dass das irgendwann rauskommt und ist ja auch schon bestellbar, hast du auch gesagt. Ja. Dann können wir ja zur heutigen Folge kommen. Ja, wie heißt sie denn, Thomas?
Sie heißt Fire and Water. Ich glaube, im Deutschen wird sie dann Feuer und Wasser heißen, nicht wahr?
Ja, interessanterweise schon. Ist ja nicht so üblich.
Ja, aber ja, an der Stelle wäre es merkwürdig,
macht
es nicht, genau, zu machen. In Deutschland kam sie am 24.03.99 und du hast bestimmt den amerikanischen Erscheinungstermin.
Genau, der war bei Showtime 97 am 17.10.
Ja. Ja, wieder anderthalb Jahre zwischen.
Genau, das ist meistens so die Spanne. Ja, die Story ist von Catherine Powers und Brad Wright und Teleplay, also die Umsetzung der Story dann für den TV auch von Catherine Powers. Ja, wer hat denn die Regie gemacht?
Du hast noch den Jonathan Glessner vergessen. Der hat das nämlich auch zusammen mit Brad Wright, ja, natürlich für den Fernseher umgesetzt. Das sind ja alles alte Bekannte. Der Director, Alan Eastman, seine einzige Folge. Also das ist kein alter Bekannter, der ist neu. Das ist seine einzige Stargate-Folge, die er gemacht hat. Man kennt ihn aber durchaus von anderen Sachen. Ich fange mal bei den unwichtigeren Dingen an, in Anführungszeichen. Er hat zwei Folgen Sliders gemacht. Er hat fünfmal in der Poltergeist-Serie Regie geführt. Er hat, jetzt kommen die besseren Dinge, er hat drei Folgen Outer Limits gemacht. Er hat eine Folge, nämlich die Honor Among Thieves, Folge von DS9 gemacht. Er hat zwei Folgen Voyager gedreht und er hat 12 Folgen Andromeda gemacht.
Genau, Grüße an den Andromecast an der Stelle. Was ich noch gefunden hatte, was ich auch nicht wusste, er hat 7-mal Dracula gedreht. Also da gibt es eine Serie, ich kenne immer nur die Filme.
Naja. Ja, es gibt irgendwie zu allem Serien.
Und eine TV-Serie namens Matrix von 1993 habe ich auch noch nie etwas Ähnliches oder so gesehen.
Ja, das wird aber nichts mit unserer Matrix zu tun haben.
Glaube ich auch nicht. Das ist, also richtige Matrix ist ja von 99 ungefähr, deshalb, ja.
Nick Caruso spielt mit Carrie Ann Moss. Hier, Matrix ist Canadian Fantasy Adventure Series. Oh, sogar doch Fantasy. Genau, die heißt Matrix, weil Nick Caruso spielt einen Typen namens Steven Matrix, ein Schläger, der während einem Job getötet wird und dann irgendwie in der Hölle landet.
Und da wird er verfolgt von Mr. Anderson.
He's given a choice to be sent to hell for all the murders he committed or return to Earth and help people. Ja. Ach, das ist so ähnlich wie so ein Engel auf Erden, bloß und diesmal ist es der Böse, der auf die Erde kommt und irgendwie Gutes vollbringen soll.
Ja, zu den Einschaltquoten, also die letzte Folge, Bloodlines, hatte 1,75 Millionen Zuschauer, 12,9% sind es. Heute etwas gestiegen, und zwar 1,8 Millionen bei 13,5% sind wir. Das vorab nur, dann können wir reingehen.
Ja, wir sehen Hammonds Büro. Walter Harriman kommt rein, der hat Unterlagen unterm Arm. Er sagt dann hier, wer hätte irgendwelche Ergebnisse für P8X362, und Hammond blättert den Kram dann durch. Und sieht sehr gut aus. Die Mineralanalyse wäre auch vielversprechend. Also die scheinen wohl wieder auf der Suche nach irgendwie Bodenschätzen oder Ähnlichem zu sein. Ja, und der General befiehlt halt, dass man das Ganze an SGG-4 geben soll und fertig machen sollen sie sich. Und in dem Moment geht der Alarm los. Und ja, ein Techniker schreit dann irgendwie rum. Ne, Stargate wird von außen aktiviert und er wiederholt das Ganze nochmal. Hammond und Walter gehen in den Besprechungsraum, wo sie halt in den Torraum, man kennt das, dass dieser Besprechungsraum oberhalb der Schaltzentrale oben, und man kann also von zwei Etagen höher weiter in den Torraum gucken. Und Hammond erkundigt sich, ob eine Rückkehr erwartet wird. Walter verneint das und sie gehen dann runter in den Kontrollraum. Der Techniker mal wieder, weißt du, der hat auch irgendwie die Platte hängt. Ankunft am Sternentor, wiederhole, Ankunft am Sternentor. Ja, unten im Torraum sieht man, dass die Wachen sich schussbereit machen. Der Techniker gibt nochmal wiederholt nochmal das, was unten zu sehen ist. Ne? Die Wachen werden alle in Alarmbereitschaft. Walter tippt am Computer ein bisschen herum und ja, er stellt dann auch fest, dass das SG-1 sein müsse. Und ne, also man sieht dann auf dem Bildschirm halt den Code und dann auch die Identifikation. Und Hammond befiehlt die Iris zu öffnen. Und, man bräuchte aber die medizinische Bereitschaft. Und an der Stelle habe ich mich dann auch gefragt, woher weiß er das? Also ja, die sind jetzt ein bisschen vor der Zeit zurückgekommen, aber nur was ich weiß, wenn du nichts findest, kommst du früh zurück. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ungewöhnlich ist bei diesem
Stargate. Der hat so eine Vorahnung.
Ja.
Ja, was ich noch
das zweite Gesicht fand
an dem Satz, und zwar im Deutschen, sagt ja Walter halt über das Mikrofon, ein Vertreter des Sanitätsdienstes. Also das
klingt ja, das kommt jetzt. Ja, ja, genau.
Versicherungsvertreter bitte hier herkommen. Oder?
Ja, ja, genau. Es ist vor allen Dingen sagt er, ne, du hast schon recht, ein Vertreter des Sanitätsdienstes im Stargate-Raum befiehlt dann Walter über das Mikrofon. Und im Englischen ist es halt nicht ein Vertreter, sie rufen ein Medical Team.
Ja, das klingt auch besser, würde ich mal sagen.
Ja, man sieht, 3/4 von SG-1 durch das Tor torkeln, das sind Sam, Jack und Tiak, die sind alle relativ nass, können sich kaum auf den Beinen halten und lassen sich dann irgendwie erschöpft auf die Rampe fallen und Hammond gibt Entwarnung. Jack vergräbt seinen Kopf in den Händen und Hammond dann übers Mikrofon, Colonel O'Neill war nicht einmal, also ne, spricht ihn dann an übers Mikrofon, Colonel O'Neill, SG-1 war nicht einmal 3 Stunden im Einsatz, was ist passiert? Aber Jack schüttelt nur mit dem Kopf und ne, Dr. Fraser kommt dann rein und kniet sich vor Jack hin und befiehlt ihm, sie anzusehen und wiederholt das Ganze nochmal und stellt dann fest, dass die Ganzen wohl unter Schock stehen und sie ins Lazarett gebracht werden müssten. Dann Hammond dann nochmal übers Mikrofon, na, Colonel, wo ist Dr. Jackson? Ja, die drei stehen auf und Tiak, Daniel Jackson und Carter, er hat nicht überlebt, Sir, und O'Neill bestätigt das Ganze auch nochmal und sagt, Daniel ist tot, Sir. Da geht's auch schon in die Opening Credits.
Unmittelbar danach sind wir auf der Krankenstation. Da ist so Sanitäter, der stopft da die Kleidung in so einen von SG-1, so ein, wie sagt man das, so ein Quarantäne-Sack oder sowas.
Das ja, ist halt auf Radioaktivitätszeichen genau. Drauf. Ja. Wobei das ungewöhnlich ist, das haben wir jetzt noch nie gesehen.
Stimmt, das ist das erste Mal, aber ja, die gehen hier auf Nummer sicher. Ja, er soll da überprüfen, ob das kontaminiert sei. Ja, sie gehen auf das Krankenbett dann zu und da sitzt Sam. Ein Sanitäter kümmert sich um sie und ja, die Janet will sich das eben da, will sich die Sam da mal anschauen. Carter meint dann ja, okay, er ist tot oder so, nicht wahr? Und sie fragt auch, ja, also die zittert so die ganze Zeit, woher kommt das? Und ja, die Janet sagt dann eben, also unsere Ärztin, ja, das ist normal hier. Sie würde noch unter Schock stehen.
Ja, an der Stelle sagt sie auch so, von sagt ja, keine Angst, sie brauchen jetzt Ruhe, sagt sie im Deutschen. Ja. Und im Englischen sagt sie auch, it's all right. Sie wiederholt das so ein paar Mal monoton, weißt du? Also auch wieder vom Sinn her ein bisschen was anderes.
Ja, und Carter soll eben ihr erzählen, was da überhaupt los war. Und daraufhin weint die und meint, ja, er hat furchtbar geschrien und da war wohl Feuer überall und habe eben nach Hilfe gerufen, dass er dann eben dann tot war. Die Sam bekommt dann wohl ein Beruhigungsmittel und ja, dann ist da auch Tiak dort und der hat da nicht so die Lust auf diese Untersuchung. Ich glaube, da wird Blutdruck soll gemessen werden oder irgendwas und er wimmelt da den Sanitäter gleich so grimmig ab. Janet meint, ja, das ist schon okay so, dann eben nicht. Ja, O'Neill wird dann auch untersucht und die Janet mit einer Lampe war das, leuchtet ihm halt ins Auge, ne, um da die Pupillenreaktion eben ja, zu schauen, was da ist. Und der ist dann wird voll geblendet, der O'Neill. Also ist anscheinend jetzt lichtempfindlicher als sonst. Ja, Janet meint dann, die Untersuchung kann man auch später fortsetzen. Jetzt kann er erstmal dann zu dem Briefing gehen, also zur Mission. Abschlussbesprechung.
Genau. Sie sagt im Deutschen, wir können die Untersuchung fortsetzen, nachdem sie Bericht erstattet haben. Das sagt sie im Englischen nicht. Sie sagt nämlich zwar auch after debriefing, aber sie sagt or even tomorrow.
Ah, okay, dann erstmal ausruhen noch einen Tag. Ja. Das wäre jetzt witzig, ne, wenn das in jeder Sprachfassung anders wäre, weißt du? Bei den Franzosen kriegt er eine Woche frei, hier einen Tag. Ja, neues Konzept, genau. Dann sind wir jetzt in der nächsten Szene wieder.
Genau, wir sind im Besprechungsraum. Tiak sitzt da und erzählt so ein bisschen, und sie hätten um 7 Uhr das Stargate passiert und die andere Seite war offensichtlich unbewohnt. Ihm gegenüber sitzt Hammond und eine Kamera zeichnet das ganze Gespräch auf und daneben steht auch noch so ein weiblicher Offizier, die Protokoll führt. Ja, der General erkundigt sich, ob es da keine Anzeichen von Gefahr gegeben hätte und Carter, die sitzt dann auch darum, also scheinen wohl alle anwesend zu sein. Carter erzählt dann, da waren nur Löcher, aus denen vulkanische Gase drangen und sie hätte Bodenproben genommen, ne, wir haben ja am Anfang schon gehört vom General, ne, dass die irgendwie auch eine Bodenuntersuchung machen. Ja. Ne? Carter wollte sie auf Mineralien untersuchen und ja, sie fängt dann an und sagt dann Daniel und dann macht sie eine Pause und Hammond sagt dann auch, ne, nehmen Sie sich, keep your time. Also sie können sich so viel Zeit nehmen, wie sie wollen. Ja, O'Neill setzt aber in dem Moment dann an und Daniel hätte gesagt, Colonel, helfen Sie mir, und dann war er wohl weg. Ja, da konnte ich sich weg. Ja, er wäre nicht mehr da gewesen. Ne? Vom Feuer verschlungen. Und ja, im Englischen sagen sie das ähnlich. Ne? Engulfed in fire. Also eigentlich nicht von wegen... Also er sagt, er war weg. Ne? Ja. Also von wegen, das heißt ja eigentlich vom Feuer verschluckt. Ne? Aber es geht halt eher so von wegen im Feuer umwickelt. Also engulfed heißt ja irgendwie eher embraced. Wie heißt denn das auf Deutsch?
Vielleicht umzingelt, umgeben oder?
Oh ja, so. Irgendwie sowas. Also von wegen in Flammen eingehüllt.
Genau.
Ja, das ist ja was anderes, als er war plötzlich weg.
Ja, das ist schon ein Unterschied.
Ja, Hammond dann, sie konnten nichts mehr tun, Colonel. Und hier verneint das Ganze. Man hätte versucht, alles versucht, aber die Hitze... Hammond erkundigt sich, was denn weiter geschah, und O'Neill setzt dann wieder an, und ja, man hätte sich dann in einem See wiedergefunden oder vielleicht war es auch ein Ozean. Es war auf jeden Fall das Wasser, was sie gerettet hätte vor dieser Hitze und dem Feuer. Ja, Hammond bohrt dann noch weiter. O'Neill sagt dann, ja, war offensichtlich, dass Daniel wohl weg war, nichts mehr übrig geblieben, und er hätte dann den Rückzug angeordnet. Als Hammond dann die, ne, sagt, man würde ein Team losschicken, die Leiche zu bergen, sagt dann O'Neill auch so halb panisch und also wirklich, nein, Sir, es ist zu riskant, das ganze Gebiet ist viel zu gefährlich, Sir. Und im Englischen sagt er auch nicht gefährlich, also nicht dangerous, sondern unstable. Also nur deshalb wäre Daniel ja auch irgendwie plötzlich weg gewesen oder so, der ist ja irgendwo angeblich irgendwo eingebrochen. Ja, Hammond sagt nochmal, dass das Ganze schrecklich ist, ein Crewmitglied zu verlieren, und er hätte das selber irgendwann mal durchgemacht und bietet sich auch an, falls irgendwas wäre, dann soll er... Ja, und hier sagt, jawohl, Sir, Hammond, wegtreten, und ja, Jack springt auf. Hammond lässt sich in seinem Stuhl zurücksinken, und ja, das war's dann auch mit dieser Szene.
Wir sind wieder im Kontrollraum, der Hammond kommt die Treppe hinunter und Janet ist da, fängt den wohl ab, und sie meint, es fehlen noch ein paar Untersuchungen für den Bericht jetzt, für den, also vorläufigen. Hammond fragt, ja, was ist damit jetzt? Ja, Janet meint, okay, da sind eigentlich nur Hautabschürfungen und eben diese Lichtempfindlichkeit, die da bemerkt wurde. Und sie sagt, okay, vielleicht von diesen Gasen da, vielleicht kann man das so erklären. Aber sie mache sich eben Sorgen um diese posttraumatischen Symptome. Ja, der Hammond wiegelt es eher so ab, so, ach, jeder riskiert da draußen sein Leben und das schweißt zusammen.
Ja, wobei das eine ja das andere nicht ausschließt. Ne? Also nee, ne? Nur weil man irgendwie ein Team ist und nah beieinander ist, kann man ja trotzdem irgendwie posttraumatischen Stress haben. Eben deshalb, also sie haben ein Teammitglied von einem zusammengeschweißten Team verloren. Also diese Art von Gespräch macht an dieser Stelle überhaupt so gar keinen Sinn. Also das ist so ein asymmetrisches Gespräch.
Ja, Hammond meint, okay, die Arbeit ist auch gefährlich. Aber Janet bleibt da hart. Nee, hier, ich mache mir wirklich Sorgen. Ja, und Hammond, ja, aber okay, am besten sei es eigentlich, wir schicken die gleich wieder los. Aber nee, Janet meint, nein, ich bin anderer Meinung. Und sie möchte eben, dass die sich erst ein paar Tage erholen. Ja, aber der Hammond bleibt auch bei seiner Meinung vorerst. Die Janet lässt nicht locker und hier bei allem Respekt, das wird so nicht funktionieren. Und ein paar Tage würden auch schon reichen, General. Und ja, der ist dann auch damit einverstanden.
Das ist auch sehr, sehr witzig, weil das ist eigentlich überhaupt, also das Gespräch, also weil sie sagt, ja, Sir, bei allem Respekt, wir haben zu wenig Erfahrung mit Geldreisen zu anderen Planeten. Ja. Was hat das mit Geldreisen zu anderen Planeten? Die haben einen Typen verloren. Das hätte ja auch auf der Erde passieren können, in irgendeinem Einsatzgebiet. Das hätte ja auf der Straße passieren können. Ja. Mit irgendjemand überfahren oder was auch immer. Also das hat mit den Geldreisen überhaupt nichts zu tun. Und sehr witzig, sie sagt ja, ein paar Tage würden reichen, General. Und sie sagt im Deutschen, im Englischen sagt sie gar nicht General, sie sagt, I insist. Okay. Das ist überhaupt nicht synchron.
Ja, sie wollte einfach irgendwie noch mehr Argumente, glaube ich, bringen, aber ja. Am Ende ist es so, dass es, ja, die bekommen wohl ein paar Tage frei jetzt, genau.
Also ja, eine ganze Woche sogar.
Genau, eine Woche, und sie hat nicht locker gelassen, und genau, dann eine neue Szene.
Ja, vor allen Dingen hat er da überhaupt nicht zu Kamel. Ne? Also sie ist der medizinische Offizier, was medizinische Belange angeht, ist sie die letzte Instanz, also... Dass er dann so wohltätig sagt, ja, dann können die halt 7 Tage frei haben.
Ich glaube, das sind immer so wie die Verhandlungen hier bei Picard oder so oder bei Kirk, ne, mit dem Arzt. Ach so,
ja, bei Pille ist ja egal. Bei Pille ist, entweder ist er sterbenskrank oder er kriegt einen Whisky und darf wieder gehen. Genau. Na, also bei Beverly hat Picard ja doch schon eher schlechtere Chancen.
Ja, das stimmt.
Ja, wir sind im Torraum und man hat sich dort versammelt. Also da sind Ordonnanzen und alle Leute mit der Ausgehuniform. Ne? Man verabschiedet Daniel Jackson. Ne? Man kennt das ja von auch so aus so amerikanischen Filmen. Man hat die amerikanische Flagge. Die wird dann zusammengefaltet und ein paar Soldaten, ne, die dann Geleitspalier stehen. Und ja, Hammond spricht auf jeden Fall O'Neill an. Und Jack tritt dann an ein Pult, um... ja, ein paar Worte zu sagen. Und ja, er sagt, Daniel Jackson haben wir unsere Einrichtung zu verdanken. Als Mitglied von SG-1 war er unsere Stimme, unser Gewissen. Er hat ausgesprochen viel Mut bewiesen. Er war ein hervorragender Mann. Er war uns allen ein guter Freund. Wir werden ihn nie vergessen. Und ja, im Englischen ist das auch so ein bisschen anders. Ne, er sagt, da geht's nämlich irgendwie mehr darauf, so wegen the ones lucky to know him called him friends. Also die Menschen, die das Glück hatten, ihn näher zu kennen, nannten ihn Freund. Also von wegen, also das, wir werden ihn nie vergessen, sagt er im Englischen gar nicht. Die Flagge ist mittlerweile gefaltet und einer der Soldaten tritt hervor. Jack geht dann zur Rampe und ihm wird die Flagge übergeben. Er dreht sich dann um und gibt die Flagge dann, die gefaltete Flagge an Teal'c und er salutiert, also Jack salutiert und Sam tritt dann vor. Ja, einer der Soldaten spielt dann mit einer Trompete und Sam und Jack gehen dann die Rampe hinauf und da steht oben auf der Rampe steht so ein Kranz. Den, nur sie haben ja keine Leiche und nichts, nehmen diesen Kranz und hängen ihn vor allen Dingen in das oft geöffnete Stargate, also das schwimmt dann da so in der Mitte und zieht sich so langsam, also das Stargate scheint einen eigenen Pool zu haben, also so einen leichten.
Leichenpool.
Ja, man salutiert nochmal und Hammond sagt dann, symbolisch übergeben wir Daniel Jackson dem Universum, zu dem er uns den Zugang ermöglicht hat. Wir geloben, unsere Reise in seinem Andenken fortzusetzen. Möge er in Frieden ruhen.
Ja, welchen Planeten haben die angewählt, um das wegzuschicken? Einfach
ich hab hier? Keine Ahnung.
Ja. Apophis, hier hast du einen Kranz oder?
Ja, vielleicht. Weißt du, so dass Shari und so davon wissen.
Und der denkt dann, eine gefährliche Waffe ist das, ne?
Oh Gott, wir müssen es zerstören.
Ja,
wir haben jetzt eine ganz, ganz kurze Szene. Wir sehen vermutlich anzunehmenderweise den Planeten, auf dem SG-1 vorher war. Denn es ist so ein feuchter Ort, der scheint sich unter Wasser zu befinden. Und Daniel liegt da auf dem Boden, klatschnass. Ne, wir wissen in dem Moment noch nicht, ob das eine Rückblende ist oder was auch immer. Er sieht sich auf jeden Fall hustend um und es wachsen Wasserpflanzen durch so Risse im Boden und alles schimmert so grünblau. Und er sagt dann auch, also ruft halt, ne, Jack, Sam, Teal'c, wo seid ihr? Und ja, dann sind wir in Jacks Haus. Das steht hier, das ist.
Ja.
Stimmt, genau. Ja, natürlich. Ja. Die machen ja die Party, auch immer Daniel wohnt. Ich glaube, sehen wir irgendwann jemals seine Wohnung?
Wir sind in Jacks Haus, da haben sich alle eben versammelt für den Leichenschmaus und der Teal'c trägt so einen Cowboy-Hut, aber man sieht sein Symbol dennoch leicht, denn es wird so zu Beginn jedenfalls etwas schräg von unten nach oben gefilmt und dann bringt der Hut auch nicht viel.
Hast du mal die Beschreibung der Szene vom Transcript gelesen? Das ist auch sehr geil. Von wegen, ne? Teal'c trägt einen Cowboy-Hut, während Sam ein luftiges Kleid anhat. Im Inneren haben sich viele Kollegen und Freunde versammelt.
So,
im Inneren des Kleides. Nee,
so habe ich das nicht gelesen.
Sams erotische Weltraumabenteuer. Das ist echt zu geil. Da bin ich drüber gestolpert. Echt im Inneren des Kleides. Das ist so geil.
Genau, kann man wieder unter die erotischen Abenteuer jetzt abheften. Ja. Stimmt, so wie du das sagst.
Also, das ist wirklich
und das so. Noch bei einer Beerdigung, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Also, Janet Hammond, die sind alle auch dabei. Und die auch. Und ja, eine Riesenparty hier. Köstlichkeiten gibt es. Es geht wohl auch hier um Daniel halt nochmal mit Charret und mit der Kartusche. Also, alte Geschichten werden aufgewärmt.
Die Übersetzung an der Stelle ist super. Ne? Er sagt ja von wegen, ja, als Charret ihm einen Kuss verpasst hat, da ist ihm die Kinnlade heruntergefallen. Im Englischen, den Spruch kannte ich noch nicht. Also, von wegen, ob da sowas Feststehendes ist, keine Ahnung. Und zwar sagt er von wegen, als ihm den Kuss verpasst hat, das made his face disappear for a day. Also, vermutlich unter einem Grinsen oder so. Ich weiß es nicht, aber das ist, den Spruch kannte ich wirklich noch überhaupt nicht.
Ja, lernt man wieder neue Sprüche hier.
Ja.
Carter erklärt Teal'c eben, was ein Leichenschmaus ist.
Genau, weil er sagt nämlich, er hat keine Ahnung, wie das abläuft. Im Englischen sagt er, I don't understand this ritual, wieder so stoisch.
Ja, eben, dass man dann trauert und zwei Tage und Nächte nichts essen kann, soll. Ja, aber Carter meint, nee, bei uns hier, das Wir verstehen das als eine Art Party, ein letztes Mal ein Fest, um da Abschied zu nehmen. Und Neil, schön, dass ihr gekommen seid und die Kater möchte gerne ein Bier haben.
Mhm. Ja. Und vor allen Dingen, da haben sie wieder einen riesenlangen Satz ausgemacht. Ja, ich hätte gerne ein Bier. Im Englischen sagt sie drei Worte. Oh yes, Bier.
Ja, mehr braucht es da auch eigentlich nicht. Ne? Ja, sie gehen dann an die Bar und Tjalk und der meint, nee, ich brauche nichts. Ja, oben gäbe es auch was zu essen und Jack starrt dann dieses Glas an und ja, dann sieht er halt dieses Glas so sprudeln und das Wasser färbt sich so rot gemischt mit Feuer. Darin ist Daniel, der eben Hilfe, Jack, Hilfe schreit. Also ein Flashback und das ist dann zu Ende und natürlich das Bier läuft über. Aber ja, O'Neill bemerkt es wohl nicht, wird dann auch schon von den anderen etwas komisch oder besorgt angeschaut. Er geht dann einfach weg in den Garten, lässt das Glas da stehen und wir bekommen wieder einen Szenenwechsel.
Ja, wir sind wieder auf dem Planeten in diesem Raum unter Wasser und Daniel bringt so ein bisschen seine Klamotten aus und merkt dann aber, dass er nicht mehr alleine war, als er Schritte hört und dreht sich herum und hinter ihm steht ein außerirdisches Wesen, ja, so ein auf zwei Beinen stehender Fisch irgendwie, so ein Fischkopf und
Kleidung. Ja? Ist dir da was aufgefallen oder an was hat dich das vielleicht erinnert?
Er hatte Schulterpolster, willkommen genau. In den 70ern.
Ja, erstens das und zweitens sahen die, das waren glaube auch so Drähte oder so Metalldinger und das hat mich stark an Star Trek Enterprise und zwar die Xindi-Reptilianer erinnert, die hatten auch so eine Kleidung.
Ach so, ja, deshalb, die hatten ne? auch so gepolsterte, ja. Ja, ist... Ja, große Augen, was auch immer. Hinter dieser Maske versteckt sich ein alter Bekannter von uns. Und zwar ist das Gerard Plunkett. Den kennen wir noch aus Broca Divide. Der hat nämlich den Counselor Tuplo gespielt.
Duplo, genau.
Duplo, den Duplo. Ja, erkennt man natürlich nicht. Eine Vollmaske, nee, ne? Blau, irgendwie blau-grün. Und hat irgendwie, wie man das bei so einem Wels kennt, hier irgendwelche solche Fühler am Mundwinkel und Daniel starrt ihn an und geht dann einen Schritt auf ihn zu und na, er zeigt ein bisschen auf sich und dann, ja, wieder Daniel Jackson, ne, im Auftrag der Völkerverständigung da, ne, zeigt auf sich Daniel Jackson und dann er zeigt auf den anderen, du und meine Freunde sind und ich sind hierher gekommen, um und ja, das Wesen interessiert sich aber wenig dafür, was Daniel da so von sich gibt und greift neben sich an so eine Wandplatte und ein Teil der Wandplatte neben Daniel verschwindet daraufhin und da sind dann Schriftzeichen, die leuchten dann auf. Ja, sowas Ähnliches haben wir ja auch schon in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge mit Ernest gesehen, ne, dass an der Wand halt irgendwelche glühenden Zeichen sind. Und Daniel schaut sich das genauer an und er stellt fest, dass das vermutlich Keilschrift ist und er weist noch darauf hin, dass das die älteste Schrift der Welt sei. Und das Wesen zeigt nochmal auf die Zeichen und ja, Daniel gibt sich dann Mühe und guckt sich das Ganze nochmal genauer an und sagt dann, na schön, das dürfte akkadisch sein, nicht sumerisch. Ganz schön schwierig. Ich will es mal versuchen. Enthüllen Schicksal Umrocker. Was ist das? Bist du das? Ja, diese Umrocker ist auch etwas, was man in der menschlichen Geschichte kennt. Die wurde auch Talat genannt, war die Göttin der salzigen See und oft dargestellt als Seeschlange oder Drache.
Genau, hatte ich auch rausgesucht, ja.
Genau, wobei die jetzt weniger nach Seeschlange noch Drache, aber ist ja mal egal, was Leute so alles glauben. Ja, das Wesen macht so ein paar Geräusche und Daniel interpretiert das so, als wäre das nicht so wirklich die Wahrheit und schaut sich die Zeichen nochmal an und wiederholt aber das Ganze irgendwie nochmal. Ne? Also enthüllen Schicksal um Rocker. Tut mir leid, ich weiß nicht, was du von mir willst. Ja, das Wesen streckt dann die Hand aus und so ein Energieblitzwaber geht dann davon aus und schleudert Daniel in die Ecke. Ist so ein bisschen wie die Goold mit ihrem Handgeräten. Genau, die schleudern ja auch gerne mal Leute, aber das macht das Wesen einfach so mit der eigenen Hand. Das so, huff, Windstoß und dann liegt Daniel in der Ecke und der jammert. Aber anstatt dann rumzujammern, sagt er noch, hey, ich weiß nicht, was du von mir willst, ich verstehe das nicht. Und wir sind dann zurück in Jacks Haus.
Der Jack spielt nun derweil zwischen parkenden Autos Hockey, hat das ja auch schon in MacGyver öfter gemacht, jedenfalls Eishockey, glaube ich, war das, ne? Hatte da oft gespielt.
Ja.
Hat mich daran etwas erinnert. Er hat so ein Tor aufgebaut, ja, das klappt dann irgendwann zusammen, dann, ja, hier steht, er findet ein neues Opfer. Ja, dann hat er sich das Auto ausgeguckt und ja, warum muss die verdammte Karre hier rumstehen? Sam und Hammond unterbrechen ihr Gespräch und bekommen dann diesen Ausraster mit. Und Hammond so, was? Was betrügt sie, Colonel? Ja, ich glaube, ich werde mich zur Ruhe setzen, meint der. Und Hammond meint, okay, das ist doch nicht hier ernst. Aber O'Neill, ja, vielleicht doch keine schlechte Idee. Aber Hammond will das natürlich nicht. Und er sei eben für das Team zu wichtig. Also hat mich hier an den O'Neill mit einem L erinnert, so wie er jetzt in seine melancholische
Art wieder. Ja, das ist aber irgendwie auch total nonsinnig, ne? Hammond sagt ja wörtlich, ich kann im Moment nicht auf sie verzichten, es wartet ein Auftrag auf ihr Team. Dr. Jacksons Wohnung muss so schnell wie möglich von Stargate-Mitarbeitern aufgelöst werden.
Das, ja, da brauchst du O'Neill zu,
klar. Ja, genau, nur O'Neill, weißt du, der kann jetzt doch nicht kündigen, er muss doch noch hier eine Wohnung räumen, also
alleine
anpacken. Das ist ja. Wozu braucht man da Jack? Dann kommt man Tiag nehmen, der hat mehr Kraft.
Stimmt, ja. Also er hat ja eben das Auto da, ich glaube, die Scheibe da kaputt gemacht, genau. Und Hammond, ja, wollen Sie nicht zu uns wieder in den Garten kommen? Ja, okay. Und dann führt er weiter aus. Ja, ist schon klar, das war mein Wagen, ne? Sagt der Hammond. Und der O'Neill, Sie sollten die Scheibe reparieren lassen. Auch sehr gut, ja.
Ja. Nochmal zurückzukommen auf dem von wegen, ne, der Hammond sagt ja von wegen, Jack wäre, stand Daniel am nächsten oder so. Und im Englischen sagt er auch, closest thing to family he had. Ne, also nochmal auf die Nähe. Wir sind wieder auf dem Planeten, im Raum unter Wasser. Und Daniel schaut sich den ganzen Kram da immer noch an. Es sind wohl mehr Zeichen als gedacht. Und er übersetzt, wenn ein freier Mann einen anderen des Mordes bezichtigt und keinen Beweis dafür erbringen kann, so soll er selbst des Todes sein. Ja, ist wohl weniger so interessant, weil es ging ja um irgendwie was anderes und das Wesen deutet immer wieder auf diese Schriftzeichen und ja, ich weiß, was das ist. Das ist eine Gesetzessammlung eines babylonischen Herrschers, wahrscheinlich 2000 vor Christus. Die Frage ist nur, was hat das mit mir zu tun? Ich will meine Freunde sehen, also er jammert so ein bisschen rum. Ich werde kein Wort mehr davon übersetzen, solange du mir nicht. In dem Moment fängt das Wesen aber an zu sprechen und fragt, welche Sprache? Daniel dann, ja, hier, das wäre Akkadisch. Das reicht dem Wesen wohl nicht. Und das Wesen fragt nochmal, welche Sprache? Ja, Daniel dann, Assyrisch, vielleicht irgendein Dialekt. Ich denke, es war Akkadisch. Also Daniel würfelt jetzt hier so ein bisschen. Und ja, das Wesen fragt dann nochmal, er greift einen der Sätze auf, die Daniel vorhin übersetzt hat. Wobei das irgendwie interessant ist, warum das da dran stand. Weil das macht überhaupt keinen Sinn. Weil das ist ja die Frage, die das Wesen hat. Und warum sollte das in dem Text stehen?
Hat er selber reingeritzt.
Ja, welches Schicksal Ja, dann bräuchte er keinen zu übersetzen. Also, das Wesen fragt, welches Schicksal Omoroka? Also so ein bisschen Radebrech. Und hier auf den Dialekt noch zurückzukommen, auch sehr geil. Da heißt es im Englischen much more modern. Also von wegen, es geht mehr um ihn. Also um das Englische, nicht um das Assyrische. Denn hier geht er dann überhaupt nicht mehr darauf ein, was mit Omoroka wäre. Oder er sagt, ich weiß es nicht. Wir kamen in friedlicher Absicht hier. Wir sind Forscher. Wir sammeln Informationen und geben sie weiter. Das Wesen hat aber auch einen Sprung in der Schüssel. Da hängt die Platte nämlich auch und fragt wieder, welches Schicksal Omoroka? Danny beteuert nochmal, dass er das nicht wisse. Und ja, aber anstatt das dritte Mal zu fragen, geht das Wesen dann ein paar Schritte weiter, bedient irgendwelche Hebelelemente und dann öffnet sich so ein Wandpanel. Dahinter sei wohl Nahrung, das so eine Schale blauer Substanz. Ne? Das Wesen sagt auch Nahrung. Dann öffnet sich eine weitere Wandplatte und da fällt dann heraus so eine, hier fast so wie in einer Leichenhalle, weißt du, bloß nur aus Plastik, hier so eine Liege, wo du dann die Leute drauf packst, um es in die Wand zu stecken. Na, halt bloß nur aus durchsichtigem Plastik, das ist auch sehr, sehr 70er, Das Wesen sagt, Schlaf. Ja, also, nicht Bett, Schlaf. Dreht sich dann um und geht und Daniel, nee, warte, ich kann dir nicht etwas sagen, was ich nicht weiß. Und das Wesen dreht sich nochmal um und sagt dann auch ganz klar, du wirst. Oder du wirst getötet.
Das ist die Zukunft, ne? Durchsichtige Plastik.
Ja. Ja, vor allen Dingen, guck mal, das hier für Überbevölkerung oder so. Oder früher haben auch ein Dutzend Leute unter einem Dach gewohnt, ne? Da hast du jetzt eine Schlafstadt, so eine Wand und 24 Alkoven oder so. Wenn die Leute einfach nur nachts reingeparkt, dann.
Genau. Wie in Japan, da gibt's auch diese Schlafhotels, ne? In diesen Kabinen.
Ja, Pots heißen sie, glaube ich. Ja. Die gibt's am Flughafen oder so, ja.
Ja, jetzt sind wir nicht mehr in Jacks Wohnung, sondern eben in Daniels Wohnung, die soll da wohl aufgelöst werden. Sam, Tiag und Jack sind da nun vor Ort, stöbern da die Sachen durch. Ja, und Carter meint, hey, was haben wir hier? Und findet diese Tagebücher von ihm. Da hat der Daniel für jeden Planeten wohl ein eigenes angelegt. Liest daraus auch vor, unter anderem, Colonel O'Neill hält mich für einen Spinner. Keine Ahnung, wie ich uns zurückbringen soll. der Preis wird sehr hoch sein.
Ja, an der Stelle muss ich dann direkt zwei Sachen, was einem natürlich aufhält, ne? Sie wollen Daniels Wohnung räumen, ne? Das muss ein Mitglied wäre, nationale Sicherheit, das muss ein Mitglied des SAGZ das machen. Die Frage ist, hat Daniel niemand darauf hingewiesen, dass das irgendwie geheim ist? Also ich bewahre doch keine geheimen Unterlagen in meinem Apartment auf. Vor allem solche Mengen.
Also. Für jeden Planeten ein Buch, also, ne?
Ja, also das ist, vermutlich hätten sie ihn hinter von einem Erschießungskommando gestellt, wäre nicht
genau. Wahrscheinlich hat er irgendwo noch ein gefundenes Handgerät im Kühlschrank oder so.
Ja, ja. Interessanterweise, Sam liest ja vor, Colonel O'Neill hält mich für einen Spinner. Und ja, im Englischen sagt sie Geek, aber interessanterweise kann man in der Szene ein paar Sekunden später nämlich lesen, was da in dem Tagebuch steht. Und da steht, Colonel O'Neill despises me, also verachtet mich. Da steht überhaupt nichts von Geek.
Wieder mal ein Fehler, ja.
Ne, doppelter sogar.
Also das ist wieder richtig, ne?
Nee, das ist nicht ganz. Nee, leider nicht.
Ja, ja, und Carter meinte, ja, was fangen wir denn mit dem ganzen Zeug jetzt hier an? Und auch sehr gut, O'Neill dann, ja, vielleicht einem Museum übergeben oder eines gründen. Hier guckt sich dann auch ein Brettspiel an, mit Holzfiguren geschnitzten. Und das sei wohl aus dem alten Ägypten und hieße Der Schakal und der Hund. Es gehörte wohl der Tochter eines Pharaos. Daniel hat eben auch das mit dem wohl mal gespielt. Während, also zu diesem Brettspiel jetzt, hatte ich was gefunden. Während das Brett und die Spielsteine für Hund und Schakal in ägyptischen Gräbern aus dem Mittleren Reich gefunden wurden, weiß niemand genau, wie das Spiel gespielt wurde. Es wird vermutet, vor allem wegen der Form des Brettes, das ist ähnlich wie Cribbage, falls man das so ausspricht, gespielt wird. Ich kenne das gar nicht. Hm. Aber nur ein kleiner Hinweis daran. Währenddessen schaut Sam auf das Aquarium, was da auch in dem Raum ist. Da blubbern natürlich diese Blasen aus der Pumpe an die Oberfläche. Das färbt sich jetzt auch plötzlich rot. Also wie zuvor bei Jack mit dem Bier war das ja auch. Und dann gibt es wieder ein Flashback, wo Daniel so Hilfe, Hilfe ruft und wieder in diesen Flammen steht. Dann ist der Flashback zu Ende. Sie erschrickt sich natürlich. Jack umfasst ihre Arme so, um sie nach dem Motto, bleib ruhig. Was ist los? Alles in Ordnung? Sie sagt eben, ja, sie habe das jetzt zum zweiten Mal, dieses Bild vor sich gesehen, mit diesen Blasen aufsteigen. Und Sam nickt. Und Tierk meint, ja, mir ging's genauso. Und Neil dann, okay, ich sag euch was hier, da stimmt irgendwas nicht. Und Carter, ja, aber O'Neill ist doch tot. Oder, also, hat da wohl auch Zweifel. Und
O'Neill ist auch, tot? Ja.
Ist er das?
O'Neill ist tot?
Daniel meine ich, sorry. Carter meint, sie waren dabei, wir haben's alle gesehen. Aber, ja, irgendwas scheint da faul zu sein, meint O'Neill. Irgendwie hat er so ein Gefühl, dass Daniel vor der Tür stehen könnte im nächsten Augenblick. Komm, wir hören jetzt auf damit und fahren erstmal zur Basis zurück.
Ja, also sie haben jetzt auch, ne, das ist so vermutlich nur eine Ausrede, um da nicht aufräumen zu müssen. Ja, wir sind wieder in dem Raum unter Wasser und ja, dieses Wesen tritt dann aus dem Wasser heraus in den Raum, also da scheint irgendwie so ein Kraftwerk zu sein. Daniel sitzt auf zwei Stufen und erkundigt sich dann, wo seine Freunde wären, ob sie noch am Leben sind und ob sie irgendwo in der Nähe wären. Er will unbedingt mit ihnen sprechen und das Wesen sagt aber kurz angebunden, sie sind fort. Und Danny kann das gar nicht glauben, man wird ja nicht ohne ihn gehen. Das Wesen dann, du existierst nicht mehr. Und die denken also, das, ne? Ja, das Wesen hätte denen wohl die Erinnerung gegeben, dass er gestorben wäre. Und ne, er wollte, das Wesen wollte nicht, dass die jemals wieder zurückhören. Und Danny erkundigt sich, warum, wieso, weswegen. Das Wesen sagt dann auch, du hast Wissen, du kennst Babylon. Welches Schicksal, Omoroka? Also da hängt die Platte wieder, ne? Also kann nichts anderes sagen. Daniel dann, was ist denn Omoroka? Wer ist Omoroka? Na, also er hat ja überhaupt gar keine Grundinfos dazu und was das denn soll und ja, das Wesen sagt dann, dass es sich wohl um die Gefährtin, um seine eigene Gefährtin zu handeln würde. Daniel wird total fasziniert, ne? Also ob die Gefährtin denn im alten Babylon und ja und Daniel geht dann davon aus, dass er halt nicht wisse, was aus ihr geworden ist und 4000 Jahre her und ja, wobei, das ist jetzt auch nicht überraschend, also mal ganz ernsthaft, ist die Gefährtin, der Gefährte steht doch auch vor ihr, das ist doch jetzt, ne, also ja, das Wesen sagt dann, ne, es ging ihm um das Wissen, was Daniel wohl hätte. Aber Daniel sagt auch ganz klar, ne, also 4000 Jahre, das so viel Wissen geht in der Zeit unter und weg. Und ja, das Wesen nimmt dann Daniels Kopf zwischen die Hände und sagt dann, Wissen ist da, ist in deinem Gehirn. Daniel wiegelt nochmal ab. Ja, das, nee, wäre tausende Jahre vor seiner Geburt gewesen. Darüber kann er unmöglich was wissen. Und der Fischkopf unterstellt ihm dann, dass er lügen würde. Und Daniel ist dann auch Posting aufgebracht und verneint das. Und ja, dann kommt der nächste Vorwurf vom Fischkopf und der sagt dann, du dienst den Gua'uld. Und Daniel noch heftiger, nein. Ich habe durch die Gua'uld meine Frau verloren, meine Gefährtin, begreifst du? Sie haben sie entführt und deshalb bekämpfe ich sie. Und ja, dann wieder zurück, das Wesen fällt wieder zurück in seine kaputte Schallplatte. Dann sag mir, welches Schicksal? Ja, Danny unterbricht ihn aber und bricht dann noch aus. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und ja, das Fischwesen verlässt dann unter dem schreienden Daniel den Raum. Ja, einen Szenenwechsel haben wir dann.
Wieder auf der Krankenstation. Ja, Janet meint, sie leiden wohl unter einer Stoffwechselstörung im Gehirn und...
Ja, das tun sie im Englischen nicht. Okay. Das Gehirn sei im Englischen nämlich seriously compromised. Also irgendwie kompromittiert, ja. Beeinflusst, was auch immer.
Ja, wird auch mehr passen zu der Folge. Und haben eben Symptome von Serotoninmangel. Ja, und wie so, okay, was heißt das jetzt? Ja, eben, dass die Psyche jetzt beeinflusst werden würde. Ein Mangel würde die Depression auch erklären. Aber ja, sie möchte dann dem noch was zeigen und geht zum Computer. Eine CT-Abbildung ist da und ja, da sind so dunkle Schatten irgendwie in der Aufnahme. Eigentlich ist die Anomalie zu klein, also um irgendwie besorgniserregend zu sein. Aber ja, vielleicht doch eine Abweichung und dann hören wir den Walter über Lautsprecher Stargate-Aktivierung von außen. Und ja, die lassen dann Janet allein da und Colonel, warten Sie, sagt die noch, aber die rennen dann schon los. Ja, dann wieder eine neue Szene. Wir sind jetzt im Torraum angelangt. Sam, Jack und T'Hulk rennen da hinein, bleiben dann wie angewurzelt stehen. Da kommt eine Person durch das Stargate. Sieht auch aus wie Daniel im ersten Augenblick. Dann verschwimmt so das Gesicht wieder. Denn es ist gar nicht Daniel, sondern einfach ein anderer Soldat von anderem Stargate-Team. Also der meldet sich auch hier. Der Walter, SG-6, willkommen zu Hause. Janet ist da auch hingerannt und fragt jetzt O'Neill, wieso starrt ihr denn hier den so an? Und der meint, er sah so aus wie, und T'Hulk ergänzt, wie Daniel Jackson. Wir dachten, er kehrt jetzt hier zurück. Carter stimmt da auch zu. Janet ist verwirrt, ihr wart doch hier dabei.
Ja, im Englischen ist es nicht von wegen, es geht weniger um das Dabeisein, sondern you saw it happen. Also, ihr habt es doch selber gesehen.
Ja.
Mit eigenen Augen.
Also, irgendwas ist da im Argen. O'Neill wird auch langsam etwas ungehalten. Er meint, was ist denn hier überhaupt los? Kann das mir mal einer erklären? Und Janet, also sie sind sich nicht im Klaren darüber, ob jetzt Dr. Jackson tot ist oder nicht. Also, da ist irgendwas. Und mit nochmal, aber ihr drei wart doch davon Zeuge. Also, ihr habt es doch gesehen. Und O'Neill, aber irgendwie, es ist eher wie er starb, aber wir waren alle dort. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt lebt oder tot ist.
Nee, das wäre doch jetzt die passende Stelle für ein Crossover. Da muss man jetzt die Ghostbusters rufen.
und die dann, okay, Sir, wir müssen zurück. Und plötzlich haben die dann Kopfschmerzen und er fasst sich an den Kopf und er muss eben in Behandlung. Und Hammond will dann auch wissen, was hat das zu bedeuten hier, Doktor? Und dann sagt er noch, einer unserer Männer ist womöglich noch da draußen. Ja, wieso sagt er nicht, Daniel ist möglicherweise noch da draußen? Fand ich ein
bisschen komisch. Ist ja egal. Von wegen Hammond sagt er, er müsste in medizinische Behandlung, und das sagt er im Englischen gar nicht. Er sagt halt nur wegen, sie müssen vor allen Dingen in die Infirmary, also in die Krankenstation. Ne? Also klar macht man da die medizinische Behandlung, aber das wieder, also dass die manchmal aus den englischen, kurzen englischen Sätzen dann irgendwie so, ich weiß überhaupt nicht, wie das Lippensynchron geht. Der hört doch dann irgendwann, ist der Mund zu und man hört dann die deutsche Stimme noch weiter plappern. Wieso geht denn das?
Ja, vielleicht langsamer abspielen lassen, die Szene.
Ja, das kann natürlich sein.
Ja, irgend sowas.
Ja, wir sind wieder auf dem Planeten und in dem Raum unter Wasser. Und Daniel fummelt an dem Hebel, an so einem Hebel rum und der lässt sich aber nicht so groß bewegen. Sieht eher aus, gar nicht so wie so ein Hebel, sondern mehr wie so ein, wenn du so in einer Kletterhalle, weißt du, diese Dinger, die du an der Wand hast, wo du die Finger dann reinhängst, sowas in der Richtung, bloß in so einem neon-orangenen Material. Und passiert aber nichts. Und er klopft dann ein bisschen die Tür ab und er hört dann ein Geräusch hinter sich. Dreht sich um und dann steht dann wieder dieses Wesen. Diesmal hat es seine Schulterpolster rausgenommen. Das Wesen klärt ihn darüber auf, dass er den Ort nicht verlassen könnte. Fordert ihn nochmal auf. Ja, er müsste ihm alles erzählen, was er über Babylon weiß. Und Daniel geht da wieder. Ne? Es ist unheimlich viel Wissen verloren gegangen. Riesige Bibliotheken sind niedergebrannt. Ganze Städte vom Krieg zerstört. Und der überwiegende Teil der Geschichte der Menschheit sei wohl über die Zeit verloren gegangen. Und das Wesen stellt dann wieder, das ist wieder so Captain Obvious-mäßig. Du steckst voller Angst. Und Daniel sagt, ich hab Angst. Ne? Er hätte Angst, dass man das Unmögliche von ihm verlangt und dass er nicht zurückkehren könnte zur Erde. Und das Wesen sagt dann, Omo Rocker hatte auch Angst. Und Daniel dann, auf der Erde? Das Wesen bejaht das. Und Daniel erkundigt sich dann nur wovor und vor wem. Und er könnte damit überhaupt nichts anfangen. Er soll ihm irgendwas geben, womit er was anfangen könnte. Irgendwelche Stichworte, einen Zeitraum oder was auch immer. Und das Wesen wieder wortgewandt wie immer, Babylon.
5.
Ja, genau. Herr Danny atmet einmal durch und versucht das nochmal und dann sagt dann einen Namen, jemanden, mit dem sie gesprochen hat. Und dann fällt ein Name. Und dann Belos. Und Daniel grübelt dann so ein bisschen nach und sagt dann, ja, oh ja, der hieß doch auch mal Berossos und zur Zeit von Alexander dem Großen. Und ja, da gibt es so ein paar alte babylonische Schriften aus der Zeit der Sintflut. Und ja, gib mir mehr. Das Wesen dann, Umuroka fürchtete Belos. Und genau, und Daniel sagt dann, ja, vor allen Dingen, hallo, ja, schön, ne, Umuroka fürchtet Belos. Und Daniel kommt dann darauf, ja, Belos war ein Tyrannier. Das hätte er jetzt auch ohne den Hinweis, dass Umuroka Angst vor Belos hatte.
Der Mann hat einen Doktortitel, also.
Ja, es ist aber wirklich kein Tyrann im Englischen, es ist ein Conqueror, ein Eroberer. Also das ist vielleicht auch ein Tyrann,
ja.
Aber...
Ja, mag sein.
Ja, Daniel fordert ihn auf, weiter zu erzählen, weiter, ne. Na, müsste halt ein bisschen mehr kommen, er hätte vielleicht solche Texte mal vor 10, 12 Jahren gelesen oder... Ja, er könnte auch mit zur Erde kommen und in seiner Bibliothek könnte man das alles auch nachlesen. Und ja, das Wesen wird fürchtet, aber vermutlich irgendwie eine Falle, weil er sagt nochmal, du dienst den Guault. Und Daniel wieder am Rumkreischen, nein, großer Gott, nein, wie oft soll ich dir das sagen? Nein. Ja, so wie so ein Rumpelstilzchen, gleich zerreißt sich Daniel dann in zwei Stücke. Das Wesen erzählt dann, es ist das Schicksal der Menschen, das Umuroka leider nicht verhindern konnte. Und Daniel wird wieder ruhiger und erkundigt sich nochmal genauer. Ja, Umuroka kam auf die Erde, um gegen die Ghoul zu kämpfen. Und das Wesen bejaht das und Daniel sagt dann, hey, dann schulden wir der guten Frau aber Schuld. Also wir schulden ihr was. Und ja, das Wesen stellt aber fest, dass sie wohl gescheitert ist. Und Daniel, nein, wäre sie wohl nicht. Ne? Es gab eine Rebellion und ja, vielleicht würde die Menschheit sogar das der Umuroka verdanken. Aber dieses Wesen glaubt das immer noch nicht, ne? Der Fischkopf sagt dann, die Geholt haben Macht über euch, sie sind in euch. Und ja, Daniel weiß, worauf er hinaus will und erklärt dann, wie Tialk dann, ne, was Tialk ist, dass Tialk auf deren Seite steht und ne, er sei ein Jafar. Und ja, man wäre mittlerweile frei und ja, er soll mit zur Erde kommen. Dann könnte er ihm das beweisen. Und das ist aber, wobei das auch geil ist, ne? So von wegen, ihr seid alle Diener des Bösen. Ja, komm doch mit, dann zeige ich dir mal, wie böse wir sind. Ja. Schon klar. Ja, das Wesen fasst wieder Daniels Kopf und sagt dann, Wissen ist hier und dann endet auch wieder diese Szene.
Nochmal zu diesem Belos. Das ist die hellenisierte Bezeichnung für Baal in der griechischen Mythologie. König von Ägypten, Sohn des Poseidon und Libya. Und Berossos dazu noch war eben im späten 4., frühen 3. Jahrhundert vor Christus ein lebender babylonischer Priester des Gottes Belmarduk und einer der bedeutendsten Priesterastronomen der Antike. Er ist bekannt als Verfasser eines historischen Werkes in griechischer Sprache und wird nicht zutreffend manchmal als Begründer der hellenistischen Astrologie, welche die Horoskopastrologie erfunden hat, bezeichnet. Ja, okay. Das als kleiner historischer Einschub.
Belos ist also Baal. Ja, okay, das
könnte... Wer weiß, ja, möglich.
Ne? Könnte ja hinhauen.
Genau, wir sind wieder im Besprechungsraum des Stargate Centers. Man hört sich da ein Band an, also Wasserplätschern ist das und... O'Neill meint auch, ja, schöner Sound, aber was bringt das jetzt hier? Und Hammond, ja, der Dr. McKenzie glaubt, man könne eben dann durch dieses Geräusch sich helfen zu erinnern. Und ja, man bräuchte da nur zuzuhören. Der Doktor sagt, ja, das ist eben ein Hilfsmittel, um sich da besser zu konzentrieren. O'Neill in seiner Art, mich verwirrt das eher. Tialk hat auch sein Gesicht merkwürdig verzogen. Eine Augenbraue ist so, wie man es von ihm kennt, nach oben gezogen. O'Neill, dann schaut er zu Tialk hinüber. Und dann gibt es einen Flashback wieder. Dieses berühmte Bild von diesen roten Wasserblasen, die nach oben strudeln. Mittendrin ist Daniel, der da wieder nach Hilfe schreit.
Wobei, das hat er die letzten Male nicht gemacht. Ne? Er sagt ja beim letzten Mal deutlich mehr als Hilfe.
Ja, er wird einsilbiger.
Ja, wenn man verbrennt, ist das irgendwann.
Tialk springt dann auf. Kretal! Alle erschrecken sich. Ja, und die will ihn beruhigen. Der sagt, ja, ich sah, wie Daniel Jackson getötet wurde. Und der McKenzie macht sich Notizen. Ja, mir passiert das auch wieder, meint O'Neill. Der Doktor stellt aber fest, ja... Irgendwie, sie alle drei haben da widersprüchliche Gefühle, was Daniel betrifft. Und Carter nochmal, ja, ich weiß, dass er eben tot ist, aber irgendwie, dass er auch lebt. Der Doktor ist ganz schlau, denn er sagt, ja, kann ja unmöglich beides wahr sein. Hammond reicht das jetzt auch und meint, das muss jetzt geklärt werden hier und bevor eben sie in den aktiven Dienst zurückkehren können. Ja, und dann haben wir eine neue Szene.
Juhu, wir sind wieder im Raum unter Wasser und Daniel sitzt mal wieder auf seinem Lieblingsplatz auf den Stufen. Er erkundigt sich nochmal, was mit seinen Freunden passiert ist, ne? Dass das Wesen ihn vorgegaukelt hätte. Und ja, das Wesen sagt das, er lässt ihn schon gar nicht aussprechen. Ja, dass du verloren wirst. Daniel tot? Ja. Ja, aber wie? Ja, dass sie es erzählt dann so ein bisschen, ne, dass ihm die, dass er ihnen die Erinnerung an seinen Tod gegeben hätte. Daniel fällt dann was ein, ne, wenn das Wesen schon irgendwie die Macht hat, Gedächtnisse von anderen Wesen zu beeinflussen, dann könnte es doch eigentlich auch mal in Daniels Kopf nachgucken, nach den Informationen, die es gerne hätte. Im Deutschen sagt er wörtlich, wenn du ein Gedächtnis auf diese Weise beeinflussen kannst, wieso steigst du dann nicht in mein Gehirn ein? Und es geht nicht um Einsteigen, es geht natürlich um Search my mind, sagt er im Englischen. Tja, das Wesen bejaht das auch und Daniel dann, ja, dann hast du Technik dazu oder die Fähigkeiten. Aber, ja, das Wesen wiegelt dann aber ab, ne? Das würde furchtbar sein, sagt es. Und also scheint wohl Nebenwirkungen zu haben, diese Technologie. Im Englischen sagt er, it would damage, ne? Also da könnte wirklich irgendwas kaputt gehen. Das ist aber auch geil, ne? Das Wesen, das Angst hat, na, also, weil das bringe ich jetzt gleich an, ne? Daniel sagt dann, also in Anbetracht der Alternativen bin ich bereit, das Risiko einzugehen. Und das Wesen sagt dann, ich aber nicht. Und das ist doch dann wirklich für ein Wesen, was glaubt, was Daniel nicht glaubt, das für einen Goa'uld-Knecht hält, ist das doch irgendwie relativ zimperlich, ne?
Ja, macht da nicht so viel Sinn. Vor allem, er will ja das unbedingt wissen und
ja, hält genau, ihn da ja auch gefangen, ne? Ja. Scheiß drauf, irgendein Goa'uld-Sklaven,
aber da ist die Grenze.
Genau. Daniel erzählt dann nochmal, dass er keine 4000 Jahre Zeit hätte und ja, dass das Wesen wohl so lange warten könnte, aber er nicht. Und ja, das Wesen geht nochmal drauf ein, du erlebst dabei großen Schmerz, du stirbst vielleicht. Und ja, nee, das wäre ihm alle Male lieber, als ewig hier zu bleiben und seine Freunde oder seine Frau nie wiederzusehen. Ja, wir kommen dann auch direkt wieder in die nächste Szene, auch wieder eine kurze. Und zwar sind wir im Besprechungsraum des Stargate Centers. Antonio berichtet dann nochmal von dem, was sie erlebt hätten angeblich, ne, dass Daniel in dem Feuer gefangen war und dass es ihnen entgegenschlug. Das ging einfach nicht, ne? Also wir wollten zwar helfen und es war so unfassbar heiß und ja, da war irgendwie ein Gewässer in der Nähe und Jack erkundigt sich dann auch, ne, wie oft man das dann irgendwie jetzt noch besprechen müsste. Und diesmal hat Hammond aber einen Trumpf in der Tasche und fragt dann den Colonel, wie lange sie denn auf der anderen Seite gemeint gewesen sind, ne? Und dann, ja, 20 Minuten, 25 vielleicht und Carter, ja, höchstens eine halbe Stunde. Tiag wird auch befragt und Tiag sagt, ja, kann hinhauen. Und Hammond sagt dann, sie waren fast 4 Stunden weg. Katja, ey, das kann doch gar nicht sein. Und ja, Hammond lässt sich aber nicht einschüchtern. Natürlich, der hat ja auch Computerausdrücke davon. Und ja, Jack, ja, was könnte denn wohl in diesen 3,5 Stunden passiert sein? Und ja, der Doc irgendwie dann, ja, man könnte irgendwie mit Hypnose arbeiten. Er hätte da schon sehr erfolgreich mit Erfahrungen gemacht. Jack aber, ne, skeptisch wie eh und je. Nee, er hätte keinen Bock auf dieses Bellen wie ein Huhn oder gackern wie ein Hund. Im Englischen hat das aber auch vertauscht, absichtlich vertauscht. Ne? Bellen sie wie ein Huhn, gackern sie wie ein Hund. Und Dr. Fraser dann, ja, das ist doch, gilt doch heutzutage durchaus als moderne Therapietechnik. Und ja, hat hier gesagt, ach ja, er glaubt kaum, dass das bei ihm irgendwie erfolgreich wäre. Wobei das schon schwachsinnig ist. Also wenn er glaubt, der Goa'uld schützt ihn für sowas, dann hätte das ja auch mit der Gedankenmanipulation jetzt nicht geklappt. Ja. Wobei, vielleicht hat er das doch nicht. Also wenn der Goa'uld irgendwie Zugriff hat, ja, wobei, der ist nicht mit dem verbunden, ne? Also, egal. O'Neill dann, ja, können wir das nicht auf die altmodische Art erledigen? Ja, noch mal durchs Tor gehen. Und Tiag dann, also das scheint wohl ein Teil dieser Hypnose zu sein, sagt dann ganz panisch, nein! Und Carter, nee, das können wir nicht. Schaut sich dann aber auch verwirrt ein bisschen um und sagt dann, das hätte sie gar nicht sagen wollen. Und ja, der Schrumm-Schrumm-Doktor dann, ja, ne, das mit der Hypnose würde erklären, warum man sich jetzt hier so verhalten würde. Dann O'Neill dann auch, ja, das, also hat jemand bei uns das am Gehirn rumgefuscht. Carter sagt dann irgendwie, ich habe während eines Physiologiekurses Erfahrung mit Hypnose sammeln können, ich glaube nicht, dass es schaden kann. Und Carter wieder zum Schrumm-Schrumm-Doktor und sie würde sich freiwillig melden. Wobei das interessant ist, ne, gerade das, was sie gesagt hat, ne, sie hätte Erfahrung mit Psychologie gemacht, also mit Hypnose in so Psychologiekursen gemacht und ähnliches. Das klingt mir so, als würde Carter das selber durchführen wollen.
So habe ich das auch verstanden.
Ja, und jetzt meldet sie sich freiwillig und ja, whatsoever. Szenenwechsel.
Ja, in einem Behandlungsraum. Sam wird von diesem Mackenzie nun hypnotisiert. Jack sitzt da auch auf einem Stuhl in der Nähe. Der Arzt meint, ja, sie sind vollkommen entspannt. Ich möchte sie jetzt daran erinnern, was mit Daniel war. Er ist jetzt bei ihnen, können sie ihn sehen? Und die Carter, ja. Und hat jetzt auch wieder diese Flashbacks. Daniel steht in Flammen. Carter dann erschrickt sich, er brennt. Und der Arzt, nee, gehen wir noch weiter zurück. Sie sind gerade angekommen hier. Sehen Sie sich um. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Nun sehen wir diese Wasseroberfläche kurz aufblitzen. Die Carter sagt das auch. Das sei Salzwasser. Dann wieder ein anderer Flashback. Jetzt sehen wir zum ersten Mal auch den Planeten. Da ist eine Art Strand. Vulkanische Ausbuchtungen sind da und Sie gehen da auf das Wasser zu, also SG-1. Und hier und da schießen so kleine Stichflammen nach oben, aber scheint jetzt nicht so gefährlich zu sein. Ja, O'Neill stellt fest, sieht wie ein Meer aus. Ja, Sam legt ihren Helm dann ab, um Proben zu entnehmen. Und Daniel filmt dann in der Zwischenzeit alles mit seiner DV-Kamera und deutet auf den Horizont. Was ist da draußen? Er filmt dann weiter und man sieht dann durch die Kamera so Blasen an der Oberfläche von dem Wasser.
Ja, das ist dir nicht aufgefallen. Das ist eigentlich, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Weil Daniel filmt nämlich und er sieht am Horizont ein riesiges, aber undeutliches Gebilde. Da ist irgendwas.
Ach so.
Die Blasen kommen erst später. Also wegen, ne, er sieht dieses Gebilde am Horizont, was auch immer das sein mag, ne, keine Ahnung, das wird ja auch nicht erklärt. Ja. Dieses komische, der Raum, in dem Daniel ist, ist ja auch unter Wasser. Kann natürlich sein, dass das ein Unterwasserteil von diesem, wobei, dafür ist es zu weit entfernt. Also da ist irgendein riesiges, da sieht er ja aus, so schwammartiges Gebäude, also ne, wegen mit vielen, vielen Poren oder sowas. Oder so ein Gitterballon, irgendwas Großes, Durchlässiges, was auch immer es sein könnte, darauf wird überhaupt nicht Einfluss genommen. Und dann kommen erst diese Blasen und daraufhin dann, oh, habt ihr das gesehen?
Ja, Carter, es kommt direkt auf uns zu.
Oh nein!
Gott. Eine Werbepause. Ja, das Wesen steigt dann aus dem Wasser, sieht dann Daniel an und Tiag und alle und er geht auf ihn zu und legt seine Hand auf Tiags Bauch. Der weicht etwas zurück und das Wesen kniet sich so vor Daniel, malt da ein Zeichen in den Sand. Ah, das ist Keilschrift, stellt Daniel fest. Jack so zuckt nur mit den Schultern. Er fragt wohl nach Babylon, meint Daniel. Er sagt dann, ja, ich bin Daniel. Das ist Jack. Ja, doch dieses Wesen hebt dann die Hand und wirft sie alle mit einem Energiestrahl zu Boden.
Ja. Den haben wir ja vorhin schon gesehen.
Ja.
Der Witz an der ganzen Sache, Daniel sagt ja im Deutschen, ich glaube, er fragt uns nach Babylon. Mhm. Und das fragt er im Englischen, sagt er im Englischen nicht. Im Englischen sagt er nämlich, if we are from the world which built Babylon. Also von wegen nicht nur, ob sie Babylon kennen, sondern ob sie von der Welt kämen, ne, die Babylon hervorgebracht hätte.
Genau, und ach so, ich hatte noch vergessen zu erwähnen, also Daniel kniet sich auch so hin und zeichnet auch etwas. Dann ist dieses Flashback schon vorbei. Carter, ja, helft ihm. Und dann der Mackenzie dann, ja, was geschah denn als nächstes? Wieder ein Flashback, das sprudelnde Wasser. Wir haben einen Voice-Over, also Carter meint, es sei dunkel. Und wir sehen dann, Sam ist auf etwas festgeschnallt, liegt so und ihr Kopf wird so stillgehalten. Sie kann sich also nicht bewegen.
Darauf steht die doch.
Ja. Wassersäulen sind da in dem Raum und ja, Carter meint, es sei kalt. Ja, die anderen sind da auch eben gefesselt und dieses Wesen ist bei ihnen. Ja, dann Flashback ist vorbei und Carter weint mittlerweile, ja, los, schnell ins Wasser. Dann wieder ein Mini-Flashback, also ganz viel Wasser umgibt sie sprudelnd. Dann durchdringen sie die Wasseroberfläche und schwimmen ans Ufer. Nur eben Daniel fehlt jetzt. Ja, der Flashback ist jetzt vorbei und O'Neill dann, ja, Captain. Und die Carter springt dann auf, wir müssen ihn holen. Und O'Neill, Captain, und er schüttelt sie richtig, Carter. Sie dann darauf, ja, oh mein Gott, wir haben ihn zurückgelassen. Und O'Neill meint, okay, dann gehen wir jetzt zurück und schauen da mal nach. Und wir bekommen einen Szenenwechsel.
Jetzt habe ich mir vorhin schon gedacht, so, dann machst du zwei kurze Szenen nacheinander, dann bin ich nicht immer in diesem Raum unter Wasser. Aber nein, jetzt habe ich mir... Sorry. Der Raum unter Wasser. Daniel sitzt da diesmal auf einem Stuhl und was heißt Stuhl? Irgend so ein Gestell, was ihn ganz umgibt und mehr so eine Liege. Also so halb liegend, halb sitzen, mehr so was wie so ein Zahnarztstuhl, so ein bisschen zurückgelehnt. Das ist wohl so ein ähnliches Gerät oder dasselbe, was wir in Sams Rückblick schon gesehen haben. Das Wesen sagt dann, die Erinnerung an deine Geschichte, das Gedächtnis deines Volkes ist in dir, unter der Oberfläche. Daniel hofft das auch und ne, das Wesen sagt wieder, hey, du musst mit dem Schlimmsten rechnen. Es sagt im Englischen auch wieder, auch völlig kurz, ne, also du musst mit dem Schlimmsten rechnen. Ist ja doch,
ja,
ordentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worte und im Englischen ist you may be damaged. Also das ist vom Aussprache her die Hälfte vielleicht. Daniel versteht das aber und das Wesen weist ihn aber nochmal darauf hin, es könnte dein Tod sein. Wobei, das hat ihn auch nicht interessiert, als er jetzt irgendwie...
Nee.
Also etwas einpflanzen ist vielleicht leichter als etwas rausholen.
Wohl möglich, ja.
Wobei ich mir eigentlich gedacht hätte, etwas rausholen soll einfacher sein, als etwas reinbringen, weil dann musst du ja gegen Widerstände arbeiten. Also du musst ja was da reinbringen, was überhaupt nicht vorher drin war. Und, das Gerät wird angeschaltet und das Wesen fragt dann, was weißt du von Omoroka? Und der kramt so ein bisschen in seinem Gedächtnis und wiederholt den Namen etwas Omoroka, Omoroka. Und dann fängt er auch an zu erzählen. Und an diesem Ort lebte Omoroka, eine Frau entsprungen dem Schoß der Götter. Ja, und er hat wohl auch Schmerzen und ja, ging er nicht. Und das Wesen sagt aber weiter. Und Danny dann irgendwie schmerzgebeutelt, ne, jammert immer noch rum, dass es nicht gehen würde, aber redet dann auch weiter. Tagsüber war sie bei den Menschen, aber in der Nacht zog sie sich in das Meer zurück, um zu schlafen. Sie gehörte zu der Spezie der Oanis. Das Wesen nickt, ja, 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 weiter, weiter, weiter. Daniel wieder völlig sinnfrei, Umuroka, und das Wesen, ja, und Daniel, Umuroka, weißt du, das hätte man jetzt auch noch mal eine halbe Minute weiterführen können, wie in so einem Slapstick-Film. Das Wesen ist aber ungeduldig und sagt dann, weiter, weiter. Und Daniel zitiert dann weiter, der Gott Belos fuhr hernieder auf Babylon, dorthin, wo Umuroka war. Und ne, er schreit zwischendurch mal schmerzgebeutelt auf und zerstörte diese Frau. Oh Gott, der hat sie getötet und stöhnt so ein bisschen. Das Wesen stellt dann das Gerät ab, weiß ja jetzt, was passiert ist. Wobei das jetzt auch, also bitte, für einen Aussatz, hey Gott, der Gott Belos hat sie getötet, das ist ein Satz, also dafür jetzt so ein Riesenaufwand. Naja, egal. Und Daniel entschuldigt sich, dass es ihm leid täte und das wäre alles, was er wissen würde. Vor allem, woher will er das wissen? Also, woher will er wissen, dass er nicht noch mehr weiß? Also, dazu braucht er schon dieses Gerät, um das aus seinem Kopf rauszuziehen. Wieso will er jetzt an der Stelle wissen, dass da sonst nichts mehr wäre?
Ja, zu viele Schmerzen vielleicht.
Ja, ich weiß es nicht. Und dieses Wesen sagt dann, Belos und Daniel, ja, das war wohl ein Gua'uld. Und ja, das Wesen dann, ja, er ermordete meine Gefährtin. Daniel beteuert nochmal, dass es ihm leid täte. Das Wesen schreit dann irgendwie die Decke an. Ja, und Daniel guckt dem Ganzen zu. Und ja, dann kommt es ein Szenenwechsel.
Wir sind auf diesem Planeten, auf der Oberfläche jetzt. Sam, Jack und Tiag laufen zu diesem Meer zurück und rufen da nach Daniel. Und Carter nochmal, ja, vielleicht haben wir uns doch geirrt.
Ja, das im Englischen ist es auch nicht mit dem Irren, da sagt er so, maybe we are too late.
Ah, ja, okay, ist auch was anderes. Ja, ja. Ja, und hier, nee, dieses Mal hier gehen wir nicht ohne ihn zurück, Captain. Dann sind wir da an dieser, die Wasseroberfläche bewegt sich wieder und ja, etwas kommt auf sie zu. Nun sind wir wieder in diesem Raum unter Wasser. Daniel steht vor dieser Scheibe oder ja, was du schon gesagt hast, ist eher so ein Energiefeld vielleicht, was eben...
Das den, Raum, abfällt, ja.
Den Raum eben trennt von dem Meer und er berührt es so und er stellt dann fest, ah, man kann hier, die Materie ist nicht fest, also geht dann auch einfach hindurch und schwimmt an die Oberfläche. Da sind wir jetzt wieder. Wie zuvor schwimmt das Wesen auf die SG-1-Mitglieder zu und kommt dann auch aus dem Wasser hinaus. Tielks Gesicht ist entschlossen und ja, ist natürlich jetzt feindlich gesinnt dem. Daniel kommt dann aber auch auf... eben zur Wasseroberfläche und meint gleich hier, nein, nein, alles gut, nicht schießen. Sagt dann, Nem, du hast jetzt deine Antwort, lasst uns gehen. Also der hat eigentlich gar nicht das, also
das ist auch
sich
sehr,
Daniel
sehr
vorgestellt ja. Und uns
genau,
auch
das nicht, Wesen ne? Hat sich nicht vorgestellt, nee. Wir wissen, das Transkript nennt ihn ja. Nem die ganze Zeit, ne? Hier, Daniel nennt ihn an der Stelle, aber der hat sich nie vorgestellt. Nie. Der Name ist nie gefallen, nirgendwo.
Jetzt in der letzten Szene.
Genau, genau, vielleicht, ja, ne, keine Ahnung. Vielleicht stand in dem Ancient Text, über den
ja,
er nichts okay. wusste, auch noch der Name. Ich habe keine Ahnung.
Das wirkte sehr merkwürdig, weil ich dachte, hä, okay, woher weißt du das? Naja, gut. Und dieser Nem meint dann auch, ja, ihr dürft zurückkehren. Daniel tut es nochmal leid, dass er dem da nicht mehr Erkenntnisse dazu Umuroka bringen konnte.
Ja, im Englischen sagt er nämlich nicht, dass es ihm leid tut, dass er ihr nicht mehr sagen konnte, sondern es tut ihm leid, dass das, was er gesagt hat, ihm nicht so gefallen hat. The answers he wanted.
Ja, dem tut es auch leid. Daniel, ah, wir können trotzdem Freunde werden. Dein Volk und meines, Carter. Deshalb sind wir auch hier. Wir wollen niemanden schaden. Der Nem, weiß ich nicht, eher so, naja, vielleicht ein andermal.
Daniel heute dann, nicht, ja, ich hab noch was gut. vor, ich muss noch ins Fitnessstudio.
Genau, ich hab noch Termine, also passt jetzt nicht. Und der Nem dann weiter zu Daniel, ja. Und irgendwann einmal, Daniel, wirst du auch herausfinden, welches Schicksal da Shari ereilt hat. Der nickt dann und Nem kehrt zurück ins Wasser. Ja, Daniel ist jetzt wieder bei SG-1. Jack schüttelt irgendwie noch etwas mit dem Kopf. Ja, und Daniel führt aus, ja, das ist hier eine lange Geschichte, was hier passiert ist. Und Carter, ja, glaube ich auch. Ja, und O'Neill dann, ja, wir sollten bei einem Sushi-Essen darüber reden. Auch interessant. Ja, er und Sam beginnen zu lachen und Daniel schmunzelt, sehr witzig. Ja, und sie machen sich jetzt wohl auf zum Stargate. Ja, Daniel nochmal, okay, können wir machen, aber erst wenn ich hier ausgeschlafen bin. O'Neill spricht dann nochmal auf diese Wohnung von Daniel an. Tja, also was hier ihre Wohnung angeht und Daniel befürchtet da das Schlimmste schon. Ihr habt doch nicht etwa, und Carter unterbricht ihn, doch einen Tag nach der Trauerfeier. Daniel so, hä, Trauerfeier? Carter dann weiter, ja, der Colonel hat ein paar nette Sachen über sie gesagt. Und ja, Daniel dann so, hat er? Ah, so, so. Ja.
Und dann endet der ganze Kram.
Genau.
Was mir an der letzten Szene irgendwie noch so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, das ist auch totaler Mumpitz. Also von wegen Daniel so, ja, ihr Trauerfeier, ihr hat doch von dem Wesen von Nem gehört, dass er den eingepflanzt hat, dass er gestorben wäre. Natürlich gibt's dann eine Trauerfeier. Ja.
Vielleicht warum dachte er, dass so es nicht so schnell schon geschieht oder so,
ja. Keine Ahnung. Ja. Und der Witz ist so von wegen, ja, hier, ihr habt doch nicht etwa, und Carter, ja, doch, doch. Also als hätten sie sein, haben sie doch gar nicht. Sie sind da drin, haben ein bisschen durch die Bücher geblättert und sind unverrichteter Dinge wieder gegangen. Also die Wohnung ist ja in dem Zustand, in dem er, in dem sie verlassen hat. Vielleicht ein paar Bücher an der falschen Stelle.
Vielleicht kam da direkt danach so ein Abrissunternehmen, weißt du, Hausblatt machen.
Ja.
Ja, das wäre jetzt auch geschafft. Nun zur Trivia. Als Sam im englischen Original der Episode in Daniels Tagebuch liest I Never Get Paid, ist das eine Anspielung auf den Stargate-Film, wo Daniel auch eben diesen Satz gesagt hatte. Ja, in der deutschen Fassung wird das allerdings fälschlicherweise mit Der Preis wird sehr hoch sein, hatten wir ja vorhin gesagt, übersetzt. Deshalb geht diese interessante Parallele im Deutschen verloren. Es ist wohl so, dass hier jetzt zum ersten und einzigen Mal in der gesamten Serie jemand diesen Einschiffungsraum als Stargate-Raum bezeichnet. War mir jetzt auch nicht so bewusst, aber ja, habe ich so gefunden. Und es wird wohl ein, ich weiß nicht, ob das erwähnt oder eingeblendet wird, wahrscheinlich kurz eingeblendet und ich habe es übersehen, und zwar der Iris-Ferndeaktivierungscode für SG-1, denn der lautet 706-2957-028-2002. Was ich noch interessant fand für diese Szene von Daniels Bestattung, hat eben der Produzent auch bei der Air Force angefragt, wie man das diese Flagge halt genau falten sollte. Das ist ja bestimmte Reihenfolge.
Ja.
Die haben dann einfach echtes Personal zum Dreh geschickt. Also die Leute in der Szene, die da noch so rumstehen und nicht unsere Hauptdarsteller sind sozusagen, das ist alles Original Air Force Personal. Ne?
Okay.
Und Jack hat ja dann bei der Totenwache da von Daniel Hockey gespielt und das Autofenster da auch eingeschlagen. Im nachfolgenden Gespräch mit Hammond geht es wohl auch um den Griff des Schlägers und da ist wohl der Name Anderson auch zu lesen, denn auch in seiner Freizeit ist er halt wohl Hockey begeistert. Ja, siehe MacGyver,
Anderson, ne? Nee, also das wäre mir aufgefallen. Also das kommt im Englischen auch nicht vor.
Das ist wohl irgendwo zu lesen, dieser Schriftzug Anderson.
Ach so, der Schriftzug. Nee, ja, okay, genau. Das Gespräch kam da nicht drauf. Ja, okay, ja. Das Gespräch kam nicht drauf, sondern von genau. Das ist auf dem Schläger. Ach so, okay.
Ja, Michael Shanks erfuhr von seinem, also Daniels Tod, vermeintlichem Tod, als er eben mit Brad Wright in einem Flugzeug unterwegs war. Auch interessant. Die waren da wohl zu einer Werbeveranstaltung für die Serie unterwegs und Wright gab ihnen einen Teaser zu der Episode, an der er schrieb und Shanks war dann irritiert, als er darin eben von dieser Trauerfeier las. Aber der Brad wollte ihm da nicht weiter was drüber sagen und ließ ihn dann Tage im Dunkeln über das Schicksal seiner Figur, ja, bis er eben das ganze Skript zu lesen bekam. Auch gemein.
Nein, das war bestimmt zu Zeiten von Gehaltsverhandlungen oder so.
Ja.
Oh Gott, die wollen mich hassen. Ich arbeite für die Hälfte,
Genau, ich will es wissen. Ja, vielleicht war es so. Ja, und dann noch, es ist ja eine Geschichte um Wahrnehmung und konditionierte Reaktionen und flüchtige Erinnerungen. Hat wohl auch viele Gemeinsamkeiten mit Akte X-Folgen und Daniel erwähnt auch dieses historische Ereignis, das vor der Sintflut stattfand. Ja. Was darauf hindeutet, dass er zumindest historisch gesehen an die jüdisch-christliche Chronologie glaubt. Oder eben, er könnte einfach das Ende der letzten Eiszeit gemeint haben.
Ja, es gibt viele Theorien, was das angeht, was die Sintflut gewesen sein könnte. Ja. Ne?
Etwas im Unklaren.
Na, ob das ein Vulkanausbruch oder ein Meteoritenabsturz irgendwo im Meer gelandet ist, dass da wirklich Flut im Mittelmeerraum. Also man ist sich mittlerweile sicher, dass das mit der Flut irgendwas mit dem Mittelmeerraum zu tun hat. Aber woran das jetzt, ne, was und wann, also gibt viele Theorien.
Zu den Fehlern, da habe ich nur eine kleine Sache gefunden. Und zwar zu Beginn der Episode ist die Rede davon, dass SG-1 nicht mal 3 Stunden auf der Mission war. Und jetzt am Ende sagt Hammond, es handele sich um fast 4 Stunden. Da ist eine kleine Diskrepanz. Das Zitat der Woche, ja, ich habe das genommen eben in Daniels Wohnung, wo Carter fragt, ja, was wollen die mit den Sachen jetzt, was wollen die damit anfangen? Und O'Neill antwortet, ja, vielleicht einem Museum übergeben oder eines gründen, ja, hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Ja, also ich fand ganz nett, aber dieses Plattenhängende, so von wegen die ganze Zeit, welches Schicksal um Morocco, Daniel, ich weiß es nicht, welches Schicksal um Morocco,
So Nox-Folge 2.0.
Ja, irgendwie sowas.
Leicht. Genau, ja, ich habe wirklich keine Ahnung, wer jetzt dran ist, fang einfach du an zum Fazit.
Ja, ich glaube, so hat es beim letzten Mal auch angefangen, aber ich kann dich trotzdem machen, ist ja egal. Man hat ein paar mehr Schauplätze, ne? Man hat Stargate Center, man hat Jacks Wohnung, man hat Daniels Wohnung, man hat den Planeten unter Wasser. Also es ist nicht so Kammerspielartig eigentlich, aber es kommt einem irgendwie so vor. Es ist immer dasselbe. Ja. Ne? Also nicht viel Abwechslung, auch von der Handlung her, es passiert ja wirklich nicht viel. Also es bringt das ganze Stargate-Programm jetzt nicht irgendwie weiter. Von dieser Rasse, diesen Uranis, hat man auch, glaube ich, nie wieder, kriegt man irgendwie mit denen Kontakt. Also das wird auf jeden Fall nicht erwähnt. Ne? Also die treten nicht nachher der Allianz gegen die Gua'uld bei oder sowas. Also das hat keinerlei Impact auf den ganzen Story-Arc. Muss es ja auch nicht. Aber in letzter Zeit kamen halt wirklich viele, viele Folgen, die überhaupt keinerlei Einfluss. Ja, ja. Also bei Star Trek ist es ja auch klar, du hast Einzelfolgen, aber es gibt ja durchaus auch Charakterentwicklung da drin, aber das passiert ja bei Stargate überhaupt nicht.
Genau. Oder bestimmte Rassen werden eingeführt und später wieder aufgegriffen, ja.
Genau, ne, was die Nox letztens oder sowas, ne, die tauchen ja durchaus noch das ein oder andere Mal auf. Ja, nicht viel Action, nicht viel Handlung, ne, so von wegen, die sind ein bisschen hypnotisiert und, ja. Wobei, das ist sowieso interessant, also, dass das überhaupt so kommen konnte. Also ich hätte jetzt den Eindruck gehabt, so vom Planeten selber her, dass das Gate nicht so weit weg ist. Die kamen jetzt nicht irgendwie abgehetzt an dieses Meer oder so, ne, abgekämpft, als wären sie zigtausend Kilometer da irgendwie rummarschiert. Das heißt, da hätte doch ein Melb stehen müssen. Ja. Das hätte das Ganze vermutlich doch aufgezeichnet, dass die eingesackt worden sind.
Und auch okay, vielleicht auf falscher Winkel gerade ausgerichtet.
Dieses Riesengebäude da am Horizont, was ist das? Das wird überhaupt nicht aufgeklärt und meistens schicken sie ja auch noch so eine Flugsonde durch. Das hätte das Ding doch aufgreifen müssen. Was ist denn das?
Wobei die, glaube ich, erst später kommen, die Flugsonden. Also, dass wir die sehen. Vielleicht machen die das auch jetzt schon, nur wir sehen es halt nicht, ne?
Keine Ahnung. Ist vielleicht auch ein bisschen davon abhängig vom Terrain oder so, aber in dem Fall, du hast ein Riesenmeer. Ich weiß es nicht, ne? Aber dass überhaupt nicht auf dieses Gebäude eingegangen ist, war das Interessanteste am ganzen Planeten und nichts, passierte nichts mit. Ja, 4 von 10 Punkten hätte ich da mal gesagt. Also, wir haben ja Daumen hoch, Daumen runter. Genau.
Oder
ja, so, so Mittel, eher mit dem Tendenz nach unten.
Alles klar. Dann wird dich ja mein Fazit nicht wirklich überraschen auch.
Wow, du gibst die volle Punktzahl. Wow.
Ja. Was habe ich mir? Ich mache mir immer nur Notizen, damit ich nicht zu viel vergesse. Das ärgert mich nämlich sonst immer. Ja, also wie ich befürchtet hatte, eine Flashback-Folge, ne, diese Feuerszene, das haben wir gefühlt 20 Mal gesehen, wie Daniel verbrennt. Ja, also es wird mehr oder weniger eher halb eine Geschichte erzählt von diesem Nem, dessen Namen wir am Ende erst erfahren, und der seine Gefährtin da halt sucht, beziehungsweise wissen will, was mit ihr passiert ist, und das vor mehreren tausend Jahren. Und wieso nimmt er dann an, dass Daniel das alles auswendig weiß über bestimmte Kulturen? Also hat er auch Stargate geschaut oder so? Das fand ich nicht schlüssig. Das Drehbuch, ja, konnte mir auch nicht glaubhaft vermitteln, wie, was und warum. Also seine Motive überhaupt, seinen Background, da hat man nichts erfahren. Und auch die Parallele zwischen Daniel und Shari und diesem Nem und Omoroka, das hätte man deutlich besser inszenieren können. Oder den Zusammenhang, das hat man nur kurz erwähnt und da ist man nicht weiter drauf eingegangen. Ja, in der letzten Folge hat Daniel ja rumgeballert. Heute schreit er sehr oft rum und also ist gut drauf. Naja, mir hat diese Folge nicht so gut gefallen. Du hast auch einige Punkte erwähnt und deshalb sage ich auch, also ich schwanke zwischen quer und runter, deshalb so leicht nach unten mein Daumen. Weiß ich nicht, war irgendwie nicht so, auch die Geschichte, das war nicht so eine, ja.
Ja, also Gott, weißt du, der Typ, weißt du, hallo, 4000 Jahre ist seine Frau überfällig, die hat nicht gesagt, ich gehe mal Zigaretten holen. Ne, ich gehe da in ein Krisengebiet und dann so viel, Gott, was ist nur aus hier passiert? Hallo, wenn die 4000 Jahre lang nicht zurückkehrt, dann ist die wohl tot.
Ja, vor allen Dingen können diese Außerirdischen 4000 Jahre lang leben. Also ich meine, Gua'uld hunderte Jahre und der jetzt tausende, das ist ein bisschen, naja.
Ist doch geil.
Ja, warum es ist nicht geil, aber das hätte der doch in einem Dialog irgendwie mit Daniel besprechen können. Guck mal, wir sind voll die coole Kultur oder irgend, weißt du, etwas erklären, gar nichts.
Ja, Lebewesen leben so lange, wie sie leben. Also,
ja.
Das vermute ich die Salzbadbehandlung.
Ja, wer weiß.
Für die Haut.
Also, falls medizinisches Fachpersonal das hört, klärt uns auf, kann man durch Salztherapie älter werden?
Jünger.
Ja, genau. Oder jünger meine ich. Aber länger leben. Ja, wie immer, bevor ich es vergesse, schon mal wünschen wir euch natürlich ein gesundes und frohes neues Jahr. Bleibt gesund und passt auf euch auf, ne? Nicht, dass wir es vergessen wieder.
Genau, ja. Das muss er jetzt auch wieder rausschneiden, damit wir doch die Profis rauskommen. Wir hatten es nämlich in der letzten Folge vergessen, euch ein frohes Fest zu wünschen. Das haben wir dann nachträglich nochmal reingeschnippelt. Diesmal dann direkt, ne? Also auch von mir einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr, einen guten Jahreswechsel. Wir hören uns dann in 2021 wieder.
Du hattest das noch gesagt, dass wir noch kurz bestimmt etwas über den Podcast sagen. Ja, wie ist es denn aus deiner Sicht jetzt so angelaufen hier mit unserem Stargate-Podcast?
Stimmt, so als Jahresrückblick, Jahresfeedback von uns selber. Ja, ne, jetzt sind wir hier zu zweit. Wir haben schon diverse Kooperationen und Specials gemacht, auch mit anderen Sachen, ob wir jetzt über Stargate-Spiele gesprochen haben, ne, ob wir jetzt ein Interview geführt haben und ähnliches. Ich denke mal, das hat sich deutlich weiterentwickelt. Wir haben die
500 Abonnentenmarke, genau.
Abonnentenmarke haben wir mittlerweile auch geknackt. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, wie viel, vielleicht haben wir ja schon die zigtausend.
Noch nicht. Wissen
es jetzt nicht.
Ja,
also ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für das Sternentor. Vor allen Dingen, ne, das Interesse an Stargate scheint ja auch ungebrochen, ne? Wenn man jetzt guckt, es gibt jetzt mittlerweile drei, ne? Also den Chevron 10 gibt es ja noch und die Sternenbuch gibt es ja auch noch. Wobei die Besprechungen natürlich deutlich kürzer sind. Also da werden irgendwie die ganze Folge innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde abgerissen. Aber das Interesse an Stargate scheint ungebrochen und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Sachen gehört, dass da ein paar Dinge im Hintergrund passieren, was so Stargate angeht. Also da könnte im Jahr 2021 durchaus interessante Dinge auf uns zukommen, sei es denn neuere Versionen des Stargate Echos, des Egos, ne, des Shooters oder ne, serienmäßig, filmmäßig. Wir sind gespannt.
Ich finde, es hat sich echt gut entwickelt. Also ich sehe es auch immer an den Hörerzahlen. Bis jetzt jeden Monat etwas mehr. Kann gerne so bleiben. Also ihr seid fleißig dabei und auch euer Feedback ist ehrlich und auch angemessen. Also finde ich super. Und ja, kann man gerne im nächsten Jahr so weiterführen. Ja, mit den Kooperationen, da passiert ja auch noch vielleicht einiges im neuen Jahr. Aber seht ihr dann ja auch auf den Social-Media-Kanälen und so weiter.
Genau, es gab da schon Anfragen. Ja.
Wie gesagt, Feedback könnt ihr eben über die normalen Kanäle verteilen. Twitter, Facebook, den Blog oder eben Instagram. Und ja, vielleicht, das würde ich mir wünschen, schreibt ihr nochmal in Sachen Feedback, wie ihr euch das in der Zukunft vorstellt. Also, weiß ich nicht, eher, dass man halt Szenen bespricht und nicht jetzt so die Dialoge heraushebt, sondern einfach nur sagt, okay, O'Neill und Sam unterhalten sich über die Möglichkeit, dass das passiert oder eben eher, wie es jetzt ist. Also einfach, dass ihr da eure Wünsche nochmal nennt und ob ihr da eine Umfrage wollt oder ob es einfach, dass wir dann, weiß nicht, wie sagt man so, eher handfeste Sachen noch hat an Feedback in dem Bereich, ja, in welcher Art es dann weitergeht. Aber weiter geht's ja auf jeden Fall, ne?
Wir haben noch einiges vor uns, ja.
Noch einige Jahre.
Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. 2021 steht vor der Tür. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf das Jahr. Vielleicht ist dann auch mal dieses komische Gedöns da draußen irgendwie vorbei. Liebe Leute, dann an dieser Stelle nochmal einen guten Rutsch.
Genau. Und im nächsten Jahr erwartet uns, so habe ich sie in Erinnerung, eine tolle Folge, nämlich Hathor. Ne? Kennt ihr bestimmt auch noch.
Das ist die nächste?
Das müsste die nächste sein, genau. Der Kuss der Göttin.
Achso, Hathor, ja.
Habe ich vielleicht falsch pronounced?
Ja, nee, ich habe das H irgendwie runter und ich dachte, was ist denn ein Hathor?
Ja.
Hathor, ja. Mit dem alles Sushi dann in der Badewanne.
Richtig, die Badewanne.
Ja.
Macht's gut.
Bis dann.
Bis im nächsten Jahr dann. Ciao.
Ciao.